Hans-Jürgen und die DDR.
Hallo, mein Name ist Hans-Jürgen. Meine Tochter Katja und meine Schwägerin Sabine habt ihr ja bereits kennengelernt. Katja hat mich nun gebeten, auch etwas über mein Leben in der DDR zu erzählen. Das tue ich sehr gerne, denn ich fühle mich diesem Land sehr verbunden. Vermutlich auf ganz andere Weise als Katja. Ich bin mit der Überzeugung aufgewachsen, dass wir hier etwas ganz Besonderes aufgebaut haben. Ihr habt richtig gehört. Ich habe das alles hier mit aufgebaut und ich bin stolz darauf. Also erzähle ich euch von mir und der DDR, die zwar meine Heimat ist, aber nicht mein Geburtsland. Denn als ich geboren wurde, gab es sie noch gar nicht. Damals regierten in Deutschland noch die Nationalsozialisten und der Krieg hatte gerade begonnen. Ich lebte mit meiner Mutter in einer kleinen Stadt in Thüringen. Meine erste richtige lebendige Erinnerung ist die an das Gefühl von Hunger. Als ich zur Schule kam, war der Krieg gerade überstanden. Die Gründung der DDR sollte 4 Jahre später folgen. Mit ihr begann ab 1949 eine unglaubliche Zeit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sollte hier und in anderen Ländern Kleidung und Essen für alle bezahlbar sein. Jeder sollte ein Dach über dem Kopf und eine Arbeit haben, nicht hungern oder sich um sein Überleben sorgen müssen. Keinen Krieg mehr fürchten. Aber der Reihe nach. Meine persönliche Zeitreise mit euch beginnt mit meiner Grundschulzeit. An meine ersten Schuljahre habe ich nur recht wenig Erinnerungen. Unser Lehrer führte vom Katheder aus ein strenges Regime, wohl auch, weil wir so viele Kinder in einer Klasse waren. Alles Jungen und fast 50 insgesamt. Für den Einzelnen blieb da wenig Zeit. Wer nicht mitkam, kam eben nicht mit. Mir fiel das Lernen leicht, glücklicherweise, denn oft musste meine Mutter auf unserem kleinen Feld und im Garten helfen. Der Krieg war gerade vorbei und es gab wenig zu essen. Mein Vater war in Russland gefallen und meine Mutter tat alles, um mich und sich irgendwie durchzubringen. Wie groß war ihr Erstaunen, als ich nach dem Abschluss der 8. Klasse für die Mittelschule vorgeschlagen wurde. Später gab es ja in der DDR für alle eine 10-klassige Bildung, aber zu meiner Zeit war die Schulzeit für die meisten Schüler nach den ersten 8 Jahren vorbei. Ich hatte jedoch gute Noten und durfte also noch 2 Jahre weiter lernen, als Erster in unserer Familie. Frühere Generationen waren sicher nicht weniger klug, aber Bildung für alle hatte es eben in den vorherigen Gesellschaftsordnungen nicht gegeben. Arbeiterkinder gingen in die Lehre, um so schnell wie möglich mitzuverdienen. Auch für uns wäre ein zweites Einkommen wichtig gewesen, aber meine Mutter war sehr stolz auf mich und wollte, dass ich diese Chance nutze. 1951 hatte ich meinen Mittelschulabschluss in der Tasche. Zu diesem Zeitpunkt war die DDR gerade 2 Jahre alt und versprach uns jungen Leuten, dass es von nun an uns wäre, dieses Land aufzubauen, unser Leben, unsere Zukunft in die eigene Hand zu nehmen. Und ganz ehrlich, ich war begeistert und habe das geglaubt. Aber wo sonst hätte ein Arbeiterjunge wie ich diese Chance bekommen? Etwas aufbauen, etwas ganz Neues, eine gerechte Gesellschaft, in der es egal ist, aus welchen Verhältnissen jemand stammt? Das klang gut, das klang richtig, da wollte ich mitmachen. Also trat ich in meinem letzten Schuljahr in den Jugendverband ein, die Freie Deutsche Jugend. Fast alle aus unserer Klasse waren dabei. Gemeinsam erlebten wir eine tolle Zeit. Wir räumten die Trümmer der vom Krieg zerstörten Häuser weg und halfen mit, unser Schulgebäude aufzubauen. Wir haben aber natürlich auch gemeinsam gefeiert, getrunken und geknutscht. Eben das getan, was 17-Jährige wohl überall und bis heute tun. Nur, dass wir immer das Gefühl hatten, an einer großen Sache beteiligt zu sein. Am Aufbau dieser jungen Republik, in der es friedlich, gerecht und solidarisch zugehen sollte. In der Mittelschule hatte ich einen Lehrer, der mich sehr beeindruckte und wohl dadurch auch enorm prägte. Er muss um die 40 Jahre alt gewesen sein, sah aber mindestens 20 Jahre älter aus, weil er viele Jahre in Zuchthäusern und im Konzentrationslager verbringen musste. Ob er Kommunist war, ich kann das gar nicht sagen. Was er definitiv war, ein überzeugter und gebildeter Humanist. Auch die hatten bei den Nazis bekanntlich wenig zu lachen. Dieser Lehrer war es dann auch,
der mich ermahnte, mein Potenzial auf keinen Fall zu verschenken. Was er damit meinte? Nun ja, ich hatte zwar gute Noten, aber wenig Lust, nach der 10. noch weiter die Schulbank zu drücken. Welcher Junge mit 17 Jahren hat das schon? Aber er überzeugte mich, dass ich auch noch das Abitur schaffen könnte. Also ging ich auf die Arbeiter- und Bauernfakultät, ABF, nach Halle. Auch das war eine aufregende Zeit für mich. Ich traf viele enthusiastische junge Leute, die genau wie ich beim Aufbau eines Landes helfen wollten, in dem nicht Herkunft und Besitz den Lebensweg prägten, sondern Leistung und Fleiß. Wir fuhren auf LKWs über die Dörfer, um die Bauern vom Konzept der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, der LPG, zu überzeugen. Aber auch um als Theatergruppe Kunst und Kultur selbst in die ganz kleinen Dörfer zu bringen. Eine irre Zeit, keine Ahnung, ob und wann ich damals schlief. Meine Mutter hat wohl in all den Jahren nicht recht verstanden, was ich da in Halle eigentlich tue, an dieser ABF. Fakt ist aber, als ich 1955 in meine Heimatstadt zurückkam, hatte ich meine Hochschulzugangsberechtigung in der Tasche. Ich konnte studieren, was ich dann jedoch noch nicht sofort tat. Meine Mutter war inzwischen alt und brauchte meine Unterstützung. Also begann ich erstmal eine Lehre an unserem Wohnort. Meine Berufsausbildung zum Chemiefacharbeiter war kein Zuckerschlecken. Viel büffeln, viel arbeiten in der Fabrik. Aber die Themen interessierten mich und ich fand es großartig, dass ich nun die in der Schule vermittelten Dinge immer gleich in der Praxis anwenden konnte. Diese enge Verbindung war in der DDR Programm, weil man so praxisorientiert wie möglich ausbilden wollte, aber auch, weil überall händeringend Arbeitskräfte gesucht wurden. Viele ließen sich ausbilden und gingen dann nach Westdeutschland mit ihrem vom Arbeiter- und Bauernstaat ermöglichten und bezahlten Abschluss. Auch bei uns im Betrieb kam der eine oder die andere plötzlich nicht mehr zur Arbeit. Das war ziemlich bitter und ich konnte immer wieder spüren, dass es die Zurückgebliebenen demotivierte und ratlos machte. Aber wie ließ sich dieser Trend verhindern? Mir fiel da auch keine Lösung ein. Verträge halfen nicht und einsperren konnte man die Leute ja auch nicht, oder? Ich jedenfalls hatte keine Zweifel daran, dass die DDR der Ort war, an dem ich leben wollte. Auch wenn es manchmal ganz schön hart war, morgens um 6.30 Uhr am Werktor zu stehen, inmitten all der müden Gesichter, vor allem im Winter. Und 8 Stunden Schicht am Fließband können auch ganz schön lang werden, vor allem wenn man nicht viel geschlafen hat. Was bei mir damals nicht selten vorkam, ich hatte gerade eine wirklich zauberhafte junge Frau kennengelernt und wir machten abends oft lange Spaziergänge durch die Stadt. Wo sollten wir auch hin? Sie wohnte als Eltern- und mittelloser Flüchtling aus den Masuren zur Untermiete und ich hatte ein Zimmer neben dem meiner Mutter. Wohnungen waren Mangelware in der DDR. Erst wenn man verheiratet war, kam man bei der kommunalen Wohnungsverwaltung, KWV, auf die lange Warteliste. Da lag dann der Gedanke nahe, vielleicht sollten wir einfach heiraten, Hella und ich. Irgendwie machten es damals fast alle so, man heiratete mit Anfang 20 und bekam Kinder. Wir heirateten auch bald, erhielten eine kleine Wohnung und bekamen nun unser erstes Kind, einen Jungen, Frank. Sehr klein und sehr niedlich, aber eben ein lebhaftes Baby. Die kurzen Nächte waren hart. Für 2 berufstätige Eltern in 1,5 Zimmern unter dem Dach mit der Toilette im Hausflur. Aber eigene 4 Wände. Ich ging nun jeden Tag ins Chemiefaserkombinat. Hella hatte ihr Lehrerinnendiplom in der Tasche und unterrichtete an einer neu eröffneten polytechnischen Oberschule. Dass Krippe und Kindergarten sich an der gleichen Straße befanden und ab morgens 6 Uhr geöffnet waren, half uns dabei, alles unter einen Hut zu bekommen. Gerade als Frank nachts durchschlief und wir das Gefühl hatten, alles würde ein bisschen leichter werden, wurde Hella wieder schwanger. Ich stand nach der Arbeit stundenlang bei der KWV-Schlange, um eine neue Wohnung zu beantragen. Die alte würde in 7 Monaten definitiv zu klein sein. Man machte mir wenig Hoffnung. Unser 2. Sohn, Stefan, war gerade geboren, als mein Betrieb mir vorschlug, ein Studium aufzunehmen. Alles war im Aufbau. Hochqualifiziertes Personal wurde dringend gesucht und ich galt als kompetent und vertrauenswürdig. Und ganz ehrlich, inzwischen hatte ich richtig Lust darauf, mein Wissen über meinen Arbeitsbereich noch einmal zu erweitern. Also sagte ich zu, was allerdings auch bedeutete, dass uns eine harte Zeit bevorstand. Hella blieb in Thüringen, berufstätig mit zwei noch sehr kleinen Kindern. Ich war 4 Jahre lang die Woche über in Leipzig und versuchte, alles für das Studium Nötige dort zu erledigen, damit ich an den Wochenenden für die Familie da sein konnte. Naja, ab und an gab es natürlich auch ein Bierchen mit meinen drei Mitbewohnern im Studentenwohnheim. 1965 war es geschafft. Ich war Diplomökonom und kehrte zurück in meine Heimatstadt und in meinen Betrieb, wo ich schon sehnsüchtig erwartet wurde. Man bot mir fast umgehend die Leitung einer ganzen Abteilung an. Und so wurde ich der jüngste Abteilungsleiter eines Großbetriebes, den die DDR bislang gesehen hatte. Schon kurz nach meiner Rückkehr aus Leipzig trat ich in die Partei. Nein, ich hätte das nicht machen müssen. Es war eine freiwillige Entscheidung, die ich ehrlichen Herzens traf. Aber natürlich war es auch nicht hinderlich, denn die Partei hatte im Betrieb ziemlich großen Einfluss. Bist du dabei, redest du mit, hast einfach mehr Möglichkeiten. Und die brauchst du, wenn du eine Abteilung in so einem Riesenbetrieb leitest. Jeden Tag fehlt etwas. Du musst ja quasi permanent mit dem Mangel wirtschaften. Das klingt jetzt, als wäre die Arbeit im Chemiefaserkombinat ein ziemliches Desaster gewesen. So war es aber ganz und gar nicht. Ja, wir mussten viel improvisieren. Wenn das einer konnte, waren es die Leute aus meiner Abteilung. Auch sonst waren wir ein gutes Team. Sogar unsere Brigadefeiern waren legendär. Eine Abteilung bestand ja gleich aus mehreren Brigaden und der Chef wurde natürlich zu allen Festlichkeiten eingeladen. Keine Frage, auch dort blieb ich der Chef. Aber man merkte auch, dass wir einen besonderen Draht zueinander hatten, dadurch, dass ich ja im Grunde aus ihren Reihen stammte. Ich glaube, ich war kein schlechter Chef. Dabei spielte wohl auch eine Rolle, dass ich ein Händchen dafür hatte, alles zu besorgen, was man so brauchte. Das begann bei den Ferienplätzen für meine Leute und hörte bei Raufasertapete für die Wohnungen der Kollegen auf. In der DDR hatte sich, da viele Dinge knapp waren, eine Art unsichtbarer und zum Teil landesweiter Tauschmarkt etabliert. Der eine kann dies besorgen, der andere das und irgendwann weiß man, wo was zu bekommen ist. Gleichzeitig durfte das Ganze natürlich kein Selbstbedienungsladen werden. Bei all diesen Dingen hatten wir es ja mit Volkseigentum zu tun. Deshalb konnte ich nie akzeptieren, dass Leute Dinge aus dem Betrieb mitnahmen, auch wenn ich den Mangel an vielen Stellen sah. Warum der immer noch so groß war, konnte ich auch nicht verstehen, obwohl ich doch Ökonomie studiert hatte. Als die 1960er Jahre zu Ende gingen, klappte es dann endlich mit der größeren Wohnung, die wir uns eigentlich schon bei Stefans Geburt gewünscht hätten. Nun wurde es wirklich höchste Zeit, denn die beiden Jungen waren inzwischen Schulkinder und ein drittes Baby war unterwegs, die euch bestens bekannte und damals noch winzig kleine Katja. In dieser Situation wurde nun die Zweizimmerwohnung mit dem Klo auf halber Treppe endgültig untragbar. Vom alltäglichen Kohleschleppen ganz zu schweigen. Eine Ofenheizung hatte damals für mich wenig Gemütliches, sondern bedeutete vor allem Schmutz und fortwährendes Kümmern. All das war jetzt vorbei. Im Betrieb wurde wohl gemunkelt, wir hätten die Wohnung nur bekommen, weil mein Parteibuch der Schlüssel war. Ob leider oder glücklicherweise, so war es nicht. Sage und schreibe 5 Jahre hatten wir auf der Liste gestanden, ohne dass ich viel getan hätte. Über die letzten 24 Monate hinweg hatte Hella einmal pro Woche bei der KWV vorgesprochen. Lange ebenfalls ohne Erfolg. Was für Szenen sich in dieser Zeit bei uns zu Hause abspielten. Du mit deiner Partei, aber nicht mal eine simple Wohnung gibt es für einen Genossen wie dich. Ja, Hella nahm kein Blatt vor den Mund, nicht mal dann, wenn es eigentlich besser für uns gewesen wäre. Immer wenn wir zu einer Veranstaltung oder zu einer öffentlichen Feier gingen, bat ich sie vorher inständig, ihr loses Mundwerk zu zügeln. Man wusste ja nie, wer noch so mithörte. Leider blieb ich damit ziemlich erfolglos, sie schaffte es aber dann doch nicht. Und irgendwie verstand ich sie auch, das Gerenne um alles Mögliche, Lebensmittel, Kindersachen und dergleichen. Das meiste davon blieb an ihr hängen. Als nun klar wurde, dass wir noch ein Baby, aber immer noch keine Wohnung bekommen, hielt Hella es nicht mehr aus. Eines Tages wurde ich per Betriebsfunk zum Parteisekretär gerufen, der mir dann eröffnete, er habe meinetwegen einen Anruf aus dem Rat der Stadt bekommen. Deine Frau sitzt auf der Treppe der Wohnungsverwaltung. Sie hat angekündigt, sich dort nicht ohne einen Wohnungsbescheid wieder wegzubewegen. Sein Zorn über diese Situation war ihm deutlich anzumerken, wenn das jeder so gemacht hätte. Er entließ sich mit den Worten: Ich erwarte von dir, dass du diese Situation beendest und sie dort nicht weiter Ärger macht, Genosse. Ich fuhr dann sofort zum Tatort, aber wenn ihr denkt, dass ich meine Frau beruhigen konnte, überschätzt ihr meinen Einfluss. Meine Hella hatte nämlich schon immer ihren eigenen Kopf und in dem war an diesem Tag offenbar eine Wohnung. Wie es ausging? Naja, irgendwann bat einer der Wohnungsverwalter sie in sein Zimmer und dort gab es dann ein längeres Gespräch. Man machte ihr unmissverständlich klar, dass diese Aktion nicht nur ihr, sondern auch ihrem Mann schaden würde. Sie kam dann wie ein geprügelter Hund nach Hause. 2 Wochen später hatten wir aber einen Wohnungsbescheid im Briefkasten und ich ein Parteiverfahren am Hals. Glücklicherweise beruhigte sich die Situation schnell wieder. Offenbar waren die entscheidenden Kader nicht so lebensfremd, dass sie unsere Situation nicht verstehen konnten. Und nicht zuletzt war meine Frau ja auch hochschwanger. Noch ehe Katja auf die Welt kam, bezogen wir eine 3-Zimmer-Wohnung mit Fernheizung. Was für ein Luxus. Die Sache mit dem Parteiverfahren schien nun endgültig aus der Welt. 1974 durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben zur Leipziger Messe fahren. Eine der größten Wirtschaftsveranstaltungen, die es damals in unserem kleinen Land gab. Und vor allem eine der wenigen internationalen, an denen nicht nur Menschen und Firmen aus dem RGW teilnahmen. Ich hatte mir das schon sehr lange gewünscht. Bis dahin hatten aber immer andere den Vortritt gehabt. Nun sah ich die beiden riesigen M's mit eigenen Augen. Und ich konnte persönlich erleben, was die Kollegen von der besonderen Versorgungslage in Leipzig während der Messezeit erzählt hatten. Die beiden Dederon-Beutel, die Hella mir vorsorglich in meine Reisetasche gepackt hatte, waren randvoll mit guten und raren Dingen, die ich zurück nach Hause brachte. Weintrauben, eine Melone, eine Dose Ananas und ein großer Becher Trinkfix-Kakao. Und sogar eine Packung Hallorenkugeln. Das war ein bisschen wie Weihnachten. Weniger beglückend war, wozu ich mich schon vor meiner Reise nach Leipzig verpflichten musste. Irgendwie war es mir schon klar und man hatte auch bereits davon gehört. Sobald man von einem Betrieb aus zur Messe fuhr, klopfte die Firma vorher an. Nein, versteht mich nicht falsch, es ging mir nicht um IM-Tätigkeit, nicht um ein Bespitzeln von Freunden oder Kollegen, nicht um Spionage. Aber ich musste versichern, keine Betriebsgeheimnisse auszuplaudern und aufmerksam zu verfolgen, worum es in Gesprächen der Handelspartner aus dem westlichen Ausland so ging. Nicht nur die in Leipzig präsentierten Produkte waren interessant, auch Informationen über Finanzen, Interessen, Zukunftspläne und dergleichen. Und natürlich sollten die, die hinfahren durften, darüber berichten. Ich habe da dann auch die Ohren gespitzt, aber so richtig gelohnt hat sich das nicht. Denn unser Handelspartner hielt sich ziemlich bedeckt. Offenbar hat es sich bei ihnen herumgesprochen, dass in der DDR auch die Wände Ohren haben. Trotzdem kamen sie immer wieder zu uns, um Geschäfte zu machen, und zwar gute Geschäfte. Noch ein Grund, nichts Geschäftsschädigendes zu erzählen, das hatte der Kapitalismus sie unverkennbar gelehrt. Und ehrlich, die haben die Tage im Osten genossen. Es wurden ja auch weder Kosten noch Mühe gescheut, ihnen unvergessliche Tage zu bescheren, in jeglicher Hinsicht. Schlussendlich habe ich dann nur Bagatellkram berichtet über den letzten Urlaub des einen und die Essensvorlieben des anderen. Die Herren von der Firma waren ziemlich enttäuscht von mir, dass sie mich bereits nach meinem ersten Messebesuch gleich ganz aus ihrem Kader strichen, konnte ich nach 1989 in meiner Stasi-Akte nachlesen. 1975, auch in diesem Jahr durfte ich wieder zur Leipziger Messe fahren. Und diesmal ganz ohne vorher und danach mit der Firma sprechen zu müssen. Möglicherweise lag das daran, dass ich damals nicht länger im Chemiefaserkombinat tätig war. Man hatte mich Anfang des Jahres in unseren Zweigbetrieb, die chemische Fabrik, in Finotal versetzt. Warum das geschah, sagen wir es mal so. Es war im Laufe der Zeit einiges zusammengekommen, das meinen Genossen zur Überzeugung verhalf, ein Arbeitsortwechsel würde mir gut tun. 1-2 Besuche von Hellas vertriebenen Verwandtschaft aus dem Westen, über die ich dann nicht so recht erzählen mochte. Dazu meine Frau mit dem kritischen Mundwerk. Das hat wohl am Ende ausgereicht. Man könnte also auch von einer Strafversetzung sprechen, aber so nannte es natürlich niemand offiziell, sprach man von einer Beförderung. In den ersten 2 Jahren verbrachte ich meine Wochen allein in dem kleinen Ort im damaligen Bezirk Frankfurt-Oder und fuhr jedes Wochenende nach Thüringen. Das war ganz schön anstrengend. Und auch an die neue Arbeit musste ich mich erst gewöhnen. Der Betrieb war deutlich kleiner, die Anlagen viel weniger modern. Ich hütete mich natürlich, dass damals sozusagen eine Versetzung reichte mir vollkommen. Aber der VEB Chemische Fabrik Finotal war eine Chemiebude der übelsten Sorte. Sie stellte vor allem Dinge her, die an anderen Orten noch weiterverarbeitet wurden. Die Grundlagen für Waschmittel, Kosmetika, Tapetenkleister und dergleichen mehr. Ich war vor allem für die Beschaffung der notwendigen Rohstoffe und den Weiterverkauf in die Partnerwerke zuständig. Was mir damals wirklich zu schaffen machte, die zahlreichen Abwasser der Fabrik wurden direkt in den nahegelegenen Finokanal geleitet. Umweltschutz war alles andere als die Stärke der DDR. Da hatten wir dem Westen rein gar nichts voraus. Mein Pendlerleben war für die Familie und auch für mich kein Dauerzustand. Also zogen Hella und die Kinder 1976 zu mir, rechtzeitig vor Katjas Einschulung. Immerhin war dieses Mal kein großes Problem damit verbunden, eine Wohnung zu bekommen. Nun hatten wir zwar wieder eine Ofenheizung, aber die Wohnung war schön groß und hatte ein Bad und eine Toilette. Hella tat sich schwer mit dem Einleben in der neuen Umgebung. Ihre Schule war groß, die Kollegen sehr viel reservierter als die in Thüringen, die Gegend landschaftlich viel weniger schön. Sie trauerte dem Thüringer Wald mit seinen Bergen hinterher, sprach immer wieder von ihrer verlorenen zweiten Heimat. Ich dagegen fühlte mich in der Chemischen, wie der Betrieb hier genannt wurde, ganz wohl und war auch mit unserem Wohnort Eberswalde recht zufrieden. Einige unserer Nachbarn arbeiteten in der gleichen Fabrik, andere im nahegelegenen RAW, Reichsbahnausbesserungswerk, oder dem VEB Schlacht- und Verarbeitungskombinat Eberswalde, wo man die begehrten Eberswalder Würstchen herstellte. Den größten Bevölkerungsanteil unserer kleinen Stadt machten aber die Soldaten der sowjetischen Streitkräfte aus. Die meisten von ihnen bekamen wir kaum zu Gesicht. Sie lebten ja in der Kaserne und taten dort ihren Dienst. Ich hatte hin und wieder beruflich mit den Freunden, wie sie genannt wurden, zu tun, aber immer nur mit den Offizieren. In der Stadt kursierten Gerüchte darüber, dass die Soldaten in der Kaserne schikaniert wurden. Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, denn die Offiziere schienen mir intelligente und kultivierte Menschen zu sein. Ich hatte nach der Wende, vor dem Abzug der russischen Truppen aus der ehemaligen DDR, Gelegenheit, mit einigen Soldaten zu sprechen. Sie beteuerten mir, wie wohl sie sich in der DDR gefühlt hatten und waren keineswegs glücklich, nun wieder nach Hause zu müssen. Nun arbeitete ich schon fast 10 Jahre in der Chemischen und immer noch kämpften wir mit den typischen Problemen der DDR-Wirtschaft. Lieferengpässen bei den benötigten Materialien, maroden Maschinen, der immer weiter voranschreitenden Verschmutzung der Flüsse durch die Chemieabwässer. Irgendwie machte sich in mir schon die Ernüchterung breit, auch weil ich spürte, dass immer weniger Menschen das Gefühl teilten, hier einen solidarischen und gerechten Staat mit aufzubauen. Daran war wohl auch die Betonköpfigkeit vieler Funktionäre schuld. Das wurde mir sehr bewusst, als in der Sowjetunion immer öfter die Begriffe Glasnost und Perestroika fielen. Hella hatte sich in Eberswalde immer noch nicht wirklich eingelebt, anders als Katja, die sich dort inzwischen rundum zu Hause fühlte. Sie lebte als Einzige noch bei uns. Die Jungs waren inzwischen zur Armee und dann zum Studium gegangen. Insgesamt ging es uns gut. Wir hatten ausreichend Geld und konnten uns leisten, was wir brauchten. Nach einer langen Wartefrist bekamen wir unseren Trabant. Unser Familienalltag war der einer typischen DDR-Familie in diesem Jahrzehnt. Ein Wechsel von Arbeit oder Schule und Wochenenden. 2-mal im Jahr ein Urlaub. Im Frühjahr oder Herbst fuhren wir in die thüringische Heimat, um dort Freunde und Verwandte zu besuchen. Für die Sommerferien hofften wir jedes Jahr wieder auf einen Platz in einem der FDGB-Ferienheime. Und wenn das klappte, war das immer sehr schön. Kein Haushalt, kein Alltagsstress. Wir lasen viel, spielten Karten, gingen baden oder wandern. Abends saßen wir oft mit anderen zusammen, die wir in der Unterkunft kennenlernten. Alles ziemlich unspektakulär, genau das, was wir uns unter Erholung vorstellen. Ins Ausland zog es uns nicht. Heller hatte wohl eher Angst, vermutlich ein Resultat der Flucht durch Polen. Und ich war beruflich mehrfach in der Sowjetunion und in anderen Ostblockstaaten. Die lockten mich also nicht mehr so sehr. Nur Kuba hätte mich damals sehr gereizt, aber trotz unserer jahrelangen Anmeldung konnte ich erst nach der Wende reisen. Auf eine Kuba-Reise käme Katja vielleicht noch mit, obwohl sie schon in der Pubertät ist. Also nicht immer leicht zu ertragen. Dazu zählen die täglichen kleinen Weltuntergänge, die für meine Katja in der DDR beispielsweise darin bestehen, dass es in ihrem Heimatland keine vernünftigen Jeans gibt. Verstehe ich nicht. Denn es gibt doch Jeans. Klar, dass ein junges Mädel wie Katja fesch aussehen will, aber warum braucht sie dazu ausgerechnet Jeans? Und überhaupt, in ihrem Alter wäre ich froh gewesen, überhaupt genügend Hosen zu haben. Die wissen gar nicht, wie gut es ihnen heute geht. Und wenn ich das sage, fängt sie entweder an zu heulen oder knallt die Tür. Und dann ständig dieses Gejammere, dass sie die Welt sehen will. Der Thüringer Wald oder die Ostsee, alles nicht mehr spannend. Sie träumt von Reisen nach Ungarn, aber gerne auch nach Frankreich und eigentlich überall hin. Als ob es nicht auch hier schöne Gegenden gäbe. Unser eins wäre in ihrem Alter froh gewesen, überhaupt mal Urlaub zu machen. Für uns war es schon traumhaft, mit dem Fahrrad auf den 20 Kilometer entfernten Zeltplatz zu fahren. Andererseits, die Zeiten sind eben andere. Ich denke manchmal, dass es besser wäre, die jungen Leute reisen zu lassen. Die meisten von ihnen kämen sicher zurück, wenn sie festgestellt hätten, dass im Westen nicht alles Gold ist, was glänzt. Würde ich das laut sagen, käme ich in Teufelsküche. Spätestens Katja selbst würde es wohl in die Welt posaunen. Da ist sie ihrer Mutter doch sehr ähnlich. Kürzlich hat sie ihren Staatsbürgerkundelehrer gefragt, was denn so schlimm am Aufnäher Schwerter zu Flugscharen sei. Sie muss ihn in Grund und Boden geredet haben, logisch unschlagbar, ganz der Vater. Nur leider hat mir das eine Einladung in die Schule beschert. Der Lehrer konnte das nicht auf sich beruhen lassen. Glücklicherweise kannten wir uns aus der Partei und ich konnte ihm die Aktion als pubertäre Provokation verkaufen. Meine Güte, das Mädchen hat wirklich keine Ahnung, was es da macht. Will sie sich denn komplett ihre Zukunft versauen? Die kann es gut und gerne auf die EOS schaffen, aber nicht, wenn sie die Klappe weiter so aufreißt. Erinnere ich sie daran, erklärt sie mir, dass sie keinen Bock mehr auf Schule hat und lieber erstmal arbeiten gehen will. Wenn die wüsste, was das bedeutet. Aber den Zahn konnte ich ihr ziehen. Ich habe ihr einfach einen Ferienjob in meinem Betrieb besorgt. 4 Wochen in der Tapetenleimproduktion, ein Knochenjob und ziemlich eklig, sogar im Pausenraum. Danach habe ich nie wieder von ihr gehört, dass ein 10. Klasse Abschluss doch genug wäre. Sie peilt jetzt ganz beflissen das Abi an. Hoffen wir mal, dass sie genommen wird. Alles Einsen, aber eben ein loses Mundwerk.